Feuer.
Aufnahme läuft.
Stern des Südens.
Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
Servus beieinander.
Morgen.
Guten Morgen. Wir beginnen diesen Podcast mit einer WhatsApp-Sprachnachricht. Es geht noch länger weiter, das geht noch länger weiter. Das ist sowas. Wann habe ich das gekriegt? Am Freitagabend so gegen 23 Uhr, 22.50. Tom, danke dir. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja. Mich auch. Ich war mittendrin.
Wer war da alles dabei außer dir? Dich habe ich natürlich rausgehört.
Ehrlich?
Ja.
Das Schnarrende.
Ja, ich habe dich rausgehört. War Max auch dabei?
Ja, sehr witzig. Das hört sich doch mir sehr nach Stehplätzen an.
Das ist der Stehplatz. Das war der Stehplatz-Tango.
Während also, ich mit Uli Hoeneß.
Im VIP-Bereich klingt das natürlich anders. Da ist Geige dabei, ein bisschen Orchester.
Leider nicht. Im VIP-Bereich hat man sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass man Acid-Jazz auflegt. Okay. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich dann dieser schweren Weißweinschorle-Sucht dann heimgefallen bin, weil musst du dir schön trinken.
Ja, es ist jetzt doch schon ein paar Tage her. Wir haben es ziemlich lang gefeiert, über das ganze Wochenende. Ich würde sagen, wir könnten es heute auch noch feiern.
Gerne.
Wie ist es mit euch? Also,
ja, klar.
Ich finde es nach wie vor unglaublich, was da passiert ist.
Also ich habe von Nadine erstmal heute meinen Kaffee nicht in der Einhorn, sondern tatsächlich in der Joshua Kimmich-Tasse bekommen.
Ja, Lewandowski ist auch drauf.
Ich hoffe, gut zusammen desinfiziert.
Also man muss mal dazu sagen, das ist ja die erste Frechheit, dass wir hier bei RT1 eine Bayern-Tasse haben, eine FC-Bayern-Tasse.
Ja, aber für solche Zwecke ist die doch da.
Die ist übrig geblieben. Von irgendjemand, der sie mal mitgebracht hat. Keine
Polterabende
Ahnung.
Feiert ihr keine zum Beispiel jetzt hier, oder?
Ja, der nächste Polterabend, wenn der kommt, ich weiß genau, was wir zerdöttern. Ja, dann hören wir doch nochmal kurz rein, oder? Ach, es war schon schön, oder?
Tor für den FC Augsburg! Und der Marker Josef zeigt uns, wie es steht.
Hättet ihr jemals gedacht, dass ich mal ein 2-0 für Augsburg gegen Bayern ansage?
Also ich nicht, zumindest nicht an jenem Freitagabend.
Krass,
in der WBK.
Ich hätte auch viel dagegen gewettet. Hast du mich da jetzt auch rausgehört eigentlich? Oder?
Nee, da warst du nicht dabei. Also vielleicht warst du dabei, aber nee, rausgehört habe ich dich nicht.
Ich mich schon.
Also ich muss mal vielleicht anfangen. Ich hatte am Donnerstag meine Booster-Impfung und hatte mich am Freitag so noch nicht so richtig fit gefühlt. Ich war jetzt nicht krank oder irgendwelche Nebenwirkungen. Ich hätte gern geschlafen am Freitagabend, aber habe mir dann gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an.
Aber das ist doch die knallige Winterdepression, die wir alle haben, oder?
Ja, könnte auch eine Winterdepression sein. Auf jeden Fall, ich wurde nicht enttäuscht. Und alle, die da waren, wurden auch nicht enttäuscht, bis auf vielleicht der ein oder andere Rote, der im Stadion war.
Ich hätte gern noch einen draufgesetzt, denn meine Boosterimpfung war am Freitag.
Oh!
Um 9.30 Uhr, dann bin ich weiter zu meinem zweiten und viel lieberen Podcast mit Eva Weber, Stadtteilgespräche. Hört doch gerne mal rein.
Was mit deinem viel lieberen Podcast?
Ja, ich bin halt...
Politik ist... So, Mikro ist aus. Tom, was würdest du...
was? Politik ist mir halt einfach näher als Sport. Ich meine, klar, ich kann mit allen Leuten irgendwie umgehen.
Das ist toll, dass du so vielseitig einsetzbar bist. Wie nennt man das?
Multifunktional.
Ich habe es dir so oft beigebracht die letzten Jahre.
Frag's noch
polyvalent.
Mal. Ah, stimmt, polyvalent. Dazu bin ich noch Polyglott. Ja. Egal, auf alle Fälle hat mir die Impfung, auch die dritte Impfung, gar nichts ausgemacht. Also wirklich gar nichts. Harmoniert auch mit dem Weißweinschorle im VIP-Bereich. Und am Ende war der Tag einfach kugelrund, muss man schon sagen.
Und das Spiel fing auch wirklich gut an. Also man hat ja als FCA-Fan gedacht, ja, diese berühmte erste Viertelstunde, die hat es uns ja die letzte Zeit ein bisschen schwer gemacht. Man war schon gespannt, wie Weinzierl aufstellt, nachdem ja Ruben Vargas leider nicht dabei war.
Das wussten wir ja alle nicht, oder?
Bis er im Stadion war. Also er war nicht im Kader. Ich habe mich erst gar nicht drum gekümmert, weil mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen am Anfang. Und dann schon.
Ja, für dich ist es ja am allerwichtigsten, weil du musst ja die Namen auch noch vorlesen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gar nicht gekümmert, wer spielt,
genau.
Weil es so wurscht war an dem Tag.
Ja.
Mir war nur wichtig, dass dieser Bayern-Spieler nicht im Stadion weilt. Das war mir aus verschiedenen Gründen, reden wir vielleicht nachher noch drüber, ziemlich wichtig. Aber ja, ihn hat halt auf der Länderspielreise wahrscheinlich der Corona-Infekt erwischt und deswegen war er nicht mit dabei. Und man muss natürlich jetzt schon sagen, irgendwie so in der Retrospektive, das hat uns weitergeholfen. Wir haben da auf der linken Seite, also bei dem Spiel zumindest, wir haben da auf der linken Seite echt ein unglaubliches Duo gehabt, was die zwei, also Jago und Pedersen, da abgeliefert haben. Puh.
Oder? Ja, also ich finde auch, dass die linke Seite war natürlich das Prunkstück in diesem Spiel. Und die beiden Tore, beide über die linke Seite eingeleitet. Und ja, das ist natürlich eine Waffe, wenn du Jago die eine Position weiter vorschieben kannst, weil Pedersen defensiv dir viele Dinge zuläuft und abgrätscht und dann die Linie entlang die Bälle spielt. Und Jago, dass der Kerl aus dem Lauf richtig gut flanken kann, das wissen wir. Das hat er letztes Jahr auch schon gezeigt und das blitzt immer wieder mal auf. Mhm. Die Schwierigkeit für ihn ist, wenn er die defensivere Position einnimmt, dann kommt er oftmals nicht in diese Räume, in denen dann einfach die Flanken gefährlich werden. Aber wenn er da hinkommt, dann sind es Fackeln. Und dann darf sich jeder Gegner mal kurz schütteln, weil da brennt es dann im Strafraum. Und ganz wichtig war einfach gegen Bayern, dass die sogenannte Boxbesetzung seit langer Zeit mal wieder gut war. Mhm. Also dass einfach dieses, wir fahren einen Angriff und alle schieben mit nach vorne und alle versuchen, den Gegner dann auch hinten reinzudrängen und versuchen im Strafraum zumindest mal da zu sein. Weil wenn das Ding vom Laster fällt, dann sollst du ihn halt reinhauen. Und genau das hat Mats Pedersen gemacht. Der fiel ihm mal sowas von perfekt auf den linken Schlappen. Und das ist ein sensationell toller Abschluss. Also ich möchte mir gerne diese Schusshaltung, die möchte ich mir gerne einrahmen. Weil Wahnsinn. Das ist ein Tippkick.
War das so ein Männchen Außenriss auch so ein bisschen?
Ja, war es. Er rutscht ihm dann leicht noch drüber. Oder
also im Sportstudio haben sie gesagt Vollspann, aber es war schon tatsächlich, wie du sagst,
so ein bisschen,
also
so mit dem Außenriss. Aber es war halt dieser, also das ist genau dieser Novemberabend, leichter Raureif schon auf dem Bällchen und also aus eigener Erfahrung als Fußballer weißt du, wenn du so hinläufst und den mit vollem Risiko nimmst und den mit Vollspann und dann so leicht abtropfen lässt, es ist so ein unfassbar geiles Gefühl, wenn der unten einschlägt. Das ist wirklich, also ich kann verstehen, warum er da mehr als aus Mäuschen war, weil es einfach richtig, richtig geil ist.
War auch sein erstes FCA-Tor.
Genau, also sein erstes Bundesliga-Tor, sein erstes FCA-Tor und wir in der Politik sagen, die Spieler konnten danach eben sagen, ihr habt uns zu Recht ausgewählt, danke für das Vertrauen, wir haben abgeliefert, wir schaffen das. Und was du sagst mit dem Ball, der vom Laster fällt, den man dann nehmen muss, der Ball fällt relativ häufig vom Laster, wenn wir Andi Zekiri da vorne drin haben.
Oh, ja.
Also der hat ja jetzt nicht das Spiel gemacht, wo man rausgeht und sagt, hey, das war der beste Mann auf dem Platz. Aber vor dem 2-0, wie der eben Sabitzer den Ball abkauft, weiterspielt und immer in der Mitte anspielbar ist, rackert ohne Ende. Ich bin echt ein richtiger Fan und würde mir so wünschen, dass wir den vielleicht auch noch weiter verpflichten. Dürfen wir nicht vergessen, wir hatten mit Niederlechner und Finn Bogason zwei Stürmer überhaupt nicht im Kader.
Vargas nicht dabei?
Er ist unglaublich wichtig, genau. Und dann gibt es ja noch ein Problem, also für Tobi Strobel, von dem wir ja mittlerweile wissen, dass er den Kreuzbandriss hat, der nicht mit dabei war. Dadurch kam es zu einer anderen Variante in der Zentrale und das war das zweite Prunkstück in diesem Spiel.
Ja, absolut.
Also die zwei Jungs, die den gleichen Frauengeschmack haben, Arne Meyer und Niklas Dorf.
Super gespielt.
Wahnsinn, ich habe auch gesehen, das wusste ich gar nicht, bei dem Spiel wird ja mal gemessen, wer der schnellste Mann am Platz ist. Diesmal wurde eben Arne Meyer gestoppt mit 33, irgendwas km/h. Mhm. Also es war nichts von der Pomatigkeit, die wir sonst so haben. Mhm. Vielleicht könnte das so eine Geburtsstunde einer neuen FCA-Elf mit ganz vielen jungen Spielern sein, mit deutschen Spielern, die eben hier ausgebildet sind. Das ist ja immer eigentlich zwar wurscht, aber sympathisch finde ich trotzdem, wenn die so auf dem Platz stehen und deswegen, also es hat mir echt Spaß gemacht.
Fand ich auch. Und man hat irgendwie so, wie soll man es denn nennen, das Team, was wir immer gefordert haben, dass alle gleichzeitig die FCA-Leidenschaft raushauen und alles dafür tun, dass man da auch Chancen hat und gewinnt zum Schluss. Das stand ja nun auch ein bisschen auf der Kippe, nachdem die Bayern ja in der zweiten Halbzeit doch diversen Druck aufgebaut haben.
Naja.
Das hat man irgendwie gemerkt. Ich gebe dir absolut recht, jeder hat für jeden gekämpft, alle haben super gespielt und dass man dann 2-0 in Führung geht, das waren jetzt keine Duseltore oder irgendwas, das waren richtig schön rausgespielte Tore aus dem Spiel raus, keine Standards und das musst du halt auch erstmal schaffen. Du desinfizierst nebenbei, oder?
Ja, nee, genau. Ich trinke aus der Kimmich-Tasse, ich muss desinfizieren.
Die zwei Tore wirklich blitzsauber rausgespielt.
Wahnsinn, total geil.
Und
Was mir schon auch aufgefallen ist, also was ihr ja schon gerade angesprochen habt, ist dieses Thema, wie sehr gehst du ans Limit und wie sehr kannst du es dann auch halten, und das war halt über 93 Minuten wirklich exzellent. Sie sind alle ans Limit gegangen und konnten es tatsächlich auch 93 Minuten lang halten. Hat natürlich, so viel Wahrheit gehört, schon dazu auch damit zu tun, dass die Bayern wirklich einen miserablen Tag erwischt haben. Also die zweite Halbzeit von Bayern war bodenlos, und ich glaube, das wird keinem Trainer dort im Gespann gefallen haben, was da passiert ist. Aber es ist halt genau das eingetreten, was Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, nämlich wir brauchen einen sehr, sehr guten Tag, einen Sahnetag, und die Bayern brauchen halt einen etwas schlechteren, und dann kann was gehen. Und dennoch ist genau das jetzt wichtig, dass halt nicht nur gegen die Bayern sagen wir mal, im Kopf das Gefühl oder beziehungsweise die Anstrengung dahingehend geht, dass du sagst, ich hau alles raus über 100 Minuten und gebe mehr als 100% und bin total fokussiert und in jeder Sekunde wach und mich pusht der Gegner so sehr. Das muss halt gegen Hertha, Bochum, all die anderen, die halt auch in dieser Liga spielen, ebenso funktionieren. Und genau da war in der Vergangenheit das Problem. Hoffen wir mal, dass das die Trendwende war dahingehend.
Absolut. Also du hast vorhin Markus Weinz hier angesprochen, dass das eingetreten ist, was er vorausgesagt hat auf der Pressekonferenz. Passiert ja jetzt auch nicht alle Tage. Nee. Was mich echt richtig gefreut hat, also ich denke mir ganz oft, ich habe mir das bei Kohfeldt gedacht, wo der in Bremen war, über einen kürzeren Zeitraum. Ich denke es mir aber auch bei Markus Weinz hier, eigentlich seit dem Tag, wo der aus Augsburg weg ist, hat der ausschließlich vor den Latz und auf die Fresse bekommen, weil alles beschissen gelaufen ist. Und ich finde, man hat ihm das auch angemerkt. Also er ist viel introvertierter gewesen als in der Erfolgszeit beim FCA über Jahre jetzt ja eben. Und das war das erste Mal, also außer in der Zeit, wo er den FCA zu einem Euroleague-Teilnehmer gemacht hat, dass er wieder so dagestanden ist, dass du gesehen hast, hey, das macht ihm richtig Spaß. Und deswegen freut es mich für ihn richtig, weil ich glaube, das war ein richtig schöner Tag. Und vielleicht ist es tatsächlich, und ich sage es noch einmal, der Anfang von einer guten Periode, denn die Gegner werden jetzt ja auch dementsprechend. Ja,
hat man auch gemerkt nach dem Spiel, also wie Rainer Maurer und Markus Weinzierl sich da gefreut haben, das hast du einfach, du hast gemerkt, sie haben es gehofft und dann hat es geklappt und dann fällt natürlich auch der ein oder andere Felsbrocken runter. Du hast es einfach auch beim Schlusspfiff gemerkt, wie geil das eigentlich war, dieses Flutlichtspiel. Man hat es konsequent dann hinten auch verteidigt, obwohl das echt schwer zum Schluss war. 71% Ballbesitz für die Bayern, das ist eigentlich nichts Neues, das haben sie immer. Die Ecken 10-1 für die Bayern, Ballkontakte, die meisten hatte bei uns Jago mit 46, Pavard hatte zum Beispiel 130. Also ich meine, wir müssen immer noch festhalten, gegen wen wir da gespielt haben, und das, finde ich, macht es auch so besonders, weil das war jetzt keine B11, das war jetzt Vollbesetzung, bis auf die diversen Kandidaten, die nicht durften.
Ja, absolut, und letztendlich muss man da schon sagen, es gibt ja vor allem bei Bayern gibt es einen Spieler, da wäre es besser gewesen, der hätte nicht mitspielen dürfen, mit Hernandez, der hat gegen Augsburg immer irgendwie die Kacke am Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, bei einem Tor, da wo wir in der letzten Minute noch den Ausgleich gegen Bayern erzielen, wo er Hernandez, also wo Córdoba Hernandez auf der rechten Seite aussteigen lässt, ihn reinlegt, und ich glaube Niederlechner oder Finn Bogason, ich glaube Niederlechner schießen dann das Tor. Also er ist kein ausgesprochener Augsburg-Spezialist, wie du vorhin gesagt hast. Die Flanke von Jago war super, der Kopfball von Hahn auch, da war er auch ein bisschen zu weit weg. Und es ist vor allem so, dass sie halt in der zweiten Halbzeit haben die Bayern insgesamt noch, meiner Meinung nach, eigentlich nur eine ernstzunehmende Torschuss rausgespielt. Das war ein Flachschuss von Alphonso Davies, der dann eingewechselt worden ist, knapp am Tor vorbei. Ein paar Mal hat es der einzige FCA-Spieler, der meiner Meinung nach nicht bei 100% war, noch spannend gemacht, weil Gikiewicz einfach den Ball in der zweiten Halbzeit einmal nach vorne abprallen lässt, das kann man noch durchgehen lassen. Einmal klatscht dann ab, wo Oxford den Ball dann weghauen will, dann ist er da auch noch im Weg, dass da fast noch ein Tor passiert wäre. Aber so richtig gefürchtet hat man sich nicht, obwohl man es eigentlich glauben kann, dass das dann gut geht.
Ja. Aber es war auch, also wie ihr ja vorher gehört habt, war ich im Stehplatzbereich des Stadions, hab mit Freunden das Spiel geguckt. Es war wirklich schön, ein schöner Abend. Flutlichtspiele sind was Magisches, und gerade auf dem Lechfeld ist es wirklich magisch. Und vor dem Spiel, als wir also uns am Roten Tor-Kiosk getroffen haben und mal das erste Bierchen geköpft haben.
Eigentlich schon ein Skandal, wenn ich mir das überlege.
weil wir es nicht in deinem Etablissement eingenommen haben.
Das sind ja mindestens 100 Euro Umsatz, die mir da durch die Lappen gehen an diesen Tagen.
Aber ich kann dir eins sagen, wir saufen es wieder rein, so viel kann man schon mal sagen.
Stark.
Deine öffentliche Verkehrsanbindung ist nicht ganz so gut, wie die am Roten Tor hier ist. Aber der Kollege, unser beider Spitzel Georgie, hat mir vor dem Spiel gesagt, Tom, das gibt heute eine ähnliche Gladbach-Katastrophe. Mhm. Weil er gesagt hat, Kimmich war nicht dabei, als die Bayern 5-0 gegen Gladbach auf den Latz bekommen haben, oder?
Okay.
5-0 war das. Mhm. Und das Gleiche prognostiziert er also für heute. Und ich habe einen tiefen Schluck aus meinem Bier genommen und habe ihn mehr oder weniger in seinem Glauben gelassen und habe daraufhin nichts gesagt. Hat mir erklärt, warum er das so sieht, und es war durchaus plausibel. Aber alles vor dem Spiel ist an Optimismus immer plausibel, und dann ist es uns halt in den vergangenen Wochen und Monaten oft anders ergangen in der Realität. Insofern wahnsinnig schön, dass es dann so geklappt hat, und auch eben dabei zu sein bei so einem Spiel war was Besonderes, insbesondere in dieser Zeit. Ich glaube, für uns alle, das kann man schon sagen, jeder, der im Stadion war, hat sich, glaube ich, jetzt nicht so hundertprozentig super gefühlt bei diesem Event. Ich glaube, viele haben sehr, sehr hin und her überlegt, ob sie das überhaupt machen sollen, ob sie überhaupt hingehen sollen. Ja. Ging mir genauso. Es war ein inneres Zaudern, und es war ein ständiges Hin und Her überlegen und nochmal testen und schauen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Aber in dem Moment, als man dann da war und als es dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich so aussah, in der 75. Minute, dass da nichts mehr passiert. Und ich war echt dann irgendwann an dem Punkt, wo ich zu einem Kollegen neben mir gesagt habe, wir gewinnen das heute.
Ja.
Also die machen kein Tor. Die machen heute kein Tor mehr. Und du hattest ein Gefühl, das du ja ganz selten hast bei Fußballspielen, nämlich so eine komische Ruhe. Und die hast du gegen Bayern ja ganz noch viel seltener.
Nie.
Noch viel seltener. Und die hattest du aber am Freitag. Ja. Es war eine ganz komische Atmosphäre, und es hat Gott sei Dank geklappt. Und alter Spruch aus der Premier League, wenn Top-Mannschaften nach oben stehen und andere Top-Mannschaften weghauen, sagen die englischen Kommentatoren, you have to do it on a foggy night in Sheffield Wednesday. Also du musst
es. We hate Wednesday. Wie wir Sheffield United Fans sagen.
Richtig, du musst es an einem nebligen Abend in irgendeinem Kaff beweisen, dass du es dann auch kannst als Spitzenmannschaft, und das haben die beiden nicht hinbekommen.
In Underankten, ja. Dazu muss ich noch erzählen, ich habe meinen Feelgood-Manager aus dem Elfer, den Marlon, nach zwei oder drei Jahren, die er bei mir arbeitet, mit einer VIP-Karte belohnt. Der war noch nie vorher in der Arena und war mit mir also bei diesem Spiel. Der stammt aus der Nähe von Paderboring, wie wir sagen.
Ja,
Beilert. Ist Dortmund-Fan eigentlich und hat auch mit mir irgendwie die Vorteile so eines Abends genossen. Am Ende waren wir dann wahrscheinlich die am besten drauf waren in dem ganzen Stadion. Ja. Er auch. Ich habe ihm dann noch den hässlicheren der beiden neu aufgelegten Ugly Sweater vom FCA geschenkt, den er dann auch noch bereitwillig angezogen hat.
Hast du schon den neuen?
Ich nicht, aber Marlon.
Aha.
Also Marlon, ich habe mich für Marlon, für den mit dem Schneemann vorne drauf entschieden. Es gibt ja dieses Mal zwei. Und er war am Schluss erst bei diesem 2-0 in seinem Ugly Sweater derartig aus dem Sattel gegangen, dass ich glaube, er wird diesen Tag nie wieder vergessen in der WWK Arena. Und ich glaube, er freut sich in Zukunft bei Siegen des FCA noch mehr als bisher.
Ich frage deshalb, weil letztes Jahr um diese Zeit, als der Ugly Sweater rauskam, hattest du ja hier automatisch drei Stück mit dabei.
Ja, ich glaube, die betreffenden Leute, die wissen jetzt schon, was wir damit sagen wollen, und schauen wir mal, was nächste Woche passiert.
Halten wir fest, weil Marlon so abgegangen ist, das ist wieder so eins dieser Spiele, die sich einreihen in die Gruppe der, keine Ahnung, Liverpool, Fürth, Aufstiegsspiele. Das ist so ein Spiel, an das wird man sich erinnern.
Mhm.
Schon.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall.
Sehr, sehr sicher.
Wenn wir in 10 Jahren mal fragen, das weiß jeder noch, der dabei war.
Denke ich auch.
Ja, wirklich ein unvergesslicher Abend.
Wie hat euch denn Herr Gumni gefallen?
Ja.
Mit seinen teils Zaubertricks vorne rechts bei Oma Richards.
Ja, solange es vorne rechts passiert mit den Zaubertricks, ist es soweit in Ordnung.
Er hatte aber auch wieder einen
Strafraum, den er ganz hübsch aufzaubern will.
Das stimmt. Aber generell.
Er hatte aber auch einen dankbaren Gegenspieler, muss man ganz ehrlich sagen, der ja dann auch ausgewechselt ist, worden ist gegen Fonzie Davis, den man noch geschont hatte, weil er für Kanada im Einsatz war. Hast schon gemerkt, dass dieser Richards ein bisschen abfällt, verglichen mit dem Rest der Bayern-Mannschaft, finde ich.
Mhm.
Und Gumni hat trotzdem auch wenn er den kleinen Lapsus mit drin gehabt, trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht, was mich für ihn auch sehr freut. Und du hast es ja auch danach gesehen, bei den Reaktionen seiner Mannschaftskollegen, dass sie ihm da gratuliert haben und dass sie ihn, glaube ich, schon in der Mannschaft sehen und dass sie auch hinter ihm stehen. Und das hat mir gut gefallen. Wisst ihr eigentlich, warum wir zu Hause nicht mehr in unseren Heimtrikots spielen? Das ist jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal, oder?
Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Also Bayern hat in Dunkel gespielt, vielleicht hat man sich arrangiert.
Ist aber egal, weil normalerweise sind ja wir die, die entscheiden. Und hat man sich bestimmt irgendwas überlegt.
Aber haben die Bayern sonst andere Auswärtstrikots? Ich weiß es nämlich gar nicht.
Bayern hat, glaube ich, 13 verschiedene.
Wahrscheinlich. Die werden noch irgendwelche weißen Leiber rumliegen haben.
Aber weiß ist doch nicht Bayern.
Nein, aber das geht schon von uns aus, nehme ich an. Da müsste man mal deep in die Recherche einsteigen und dann mal gucken.
Vielleicht war es dem Bildregisseur ein Rot-Grün zu dunkel am Freitagabend. Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, es gibt einige Leute, die so Rot-Grün-Längsstreifen, wie soll ich sagen, den Magen umdreht, aber es sind halt nun mal unsere Farben.
Ja.
Beim letzten Mal war es ja so, dass so ein Sonderdruck von der WWK vorne drauf war. Darum haben sie vielleicht die weißen Trikots genommen, weil man das auch besser sieht. Dieses Mal war es übrigens so, dass nur ein Spieler dieses weiße Trikot mit dem Sonderdruck drauf hatte. Ist euch das aufgefallen?
Nein.
Also offensichtlich hat man bei Arne Meyer vergessen, irgendwie den normalen Trikotsatz rauszurichten. Also der hatte noch das von dem letzten Spiel vorne auf der Brust, aber das ist so eine, das fällt nur uns auf.
Das fällt vor allem nur dir auf.
Ja. Wow.
Ist euch aufgefallen, dass ich meine, das erste Mal überhaupt in unserem Laden diese Spinnen-Spider-Kamera hatten?
Also doch. Ich habe nachgefragt, ob das Ding da immer rumhängt.
Nein.
Und dann haben die zu mir gesagt, ja klar. Nein, also nicht.
Also die Anschlüsse sind wohl da, aber ich kann mich nicht erinnern, dass diese Kamera mal da war.
Mir ist die auch zum ersten Mal aufgefallen, die ist ja geflitzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ganz normale Norm ist für ein Bundesliga-Stadion, dass diese Halterungen da sind und dann können die das einspannen, ob sie wollen oder nicht.
Ja, wird halt von The Zone wahrscheinlich so dieses Freitagabend das Spider-Dings sein.
Ja, mein Gott. Du.
The Zone, die fahren für so einen Freitagabend, fahren die oftmals ganz schön auf.
Mhm.
Hat jetzt ja keiner von euch die Übertragung gesehen, gell? Aber da gab es so ein Matchday-Feature, das ich euch allen noch ans Herz lege.
Und dann hast du mir den Link ja auch geschickt wegen irgendeiner Bauchbinde, das musst du nochmal erklären, weil für mich war der Link schon weg, also ich konnte ihn nicht anschauen.
Erklär's nochmal.
Also, The Zone hat vor diesem Spiel Vorberichte
gesendet.
Und einer dieser Vorberichte handelte von der Geschichte des FC Augsburg. Also so eher so ein zeitloses Stück, jetzt nicht so gestern das und morgen kommt das, sondern eher so ein bisschen Big Picture. Und eines Montagabends bekomme ich eine Nachricht von einem Redakteur, der sich in einer langen Nachricht sehr nett vorstellt und fragt, ob es denn mir möglich wäre, in der kommenden Woche dazu ein bisschen was zu sagen zu dieser ganzen Geschichte. Also wie der FC Augsburg denn so gerade dasteht und wie es so die letzten 10, 11 Jahre war und was man da denn so erwartet und wie die Fans so sind und einfach so ein Rundumblick. Und ich mich jetzt kurz aus dem Sessel gehoben. Dann war mir aber klar, dass mein alter Kollege Karl Neidhardt die ganze Geschichte eingefädelt hat, der mittlerweile bei The Zone ist. Mhm. Und also da einen Tipp gegeben hat, dass ich mich beschäftige beruflicher Natur mit diesem Verein. Und dann kamen die am Donnerstag vorbei, haben da ein Interview gedreht und dann wurde am Freitag gesendet. Und in der Bauchbinde, die man, also so nennen wir das im Fernsehen, wenn dann so Dinge eingeblendet werden unter dem Namen der jeweilig handelnden Person, steht da Podcast Feuer und Flamme, Freunde.
Ja, Karl, danke dir, falls du es hörst.
Recht viel famiger wird es nicht.
Na, mehr geht nicht.
Naja, man muss aber auch dazu sagen, dass der Tom ein ausgesprochener Mentor von Karl Neidhardt ist. Deswegen ist das ja das Mindeste, was er dir zurückgeben kann. Aber schau, das war jetzt mir nicht bewusst, weil den Link, den du mir geschickt hast, konnte ich nicht anklicken. Mir war wohl klar, dass Feuer und Flamme irgendwo erwähnt worden ist. Und das reicht ja auch, um mich unterm Arm ein bisschen schwitzen zu lassen. Ja. Aber dass du dann da auch noch... Aber jetzt erschließt sich für mich alles. Denn Yvonne Mölders hat Fotos gepostet in ihrer Insta-Story, wo du in irgendwo drin sitzt und redest.
Ja, ja.
Wo sitzt du denn drin? War das eine Homestory, so wie es Marco Richter gerne macht?
Das ist meine Homestory, genau, weil ich schlafe, esse und dusche im ATV-Studio. Nee, das war im ATV-Studio, ein kurzes kleines Set aufgebaut. Kann man das noch anschauen? Natürlich kann man das anschauen. Also das können all diejenigen anschauen, die ein The Zone-Abo haben.
Ach ja.
Und da geht man auf die Plattform und geht auf den FC Augsburg und dann gibt es da das Matchday-Feature. Ich kann es wirklich, also jetzt, das hat jetzt überhaupt nichts mit meiner Person zu tun, aber ich kann es wirklich allen nur empfehlen, weil da einfach mal auch von Seiten eines Senders nochmal beleuchtet wird, wie denn da so der FC Augsburg gesehen wird und worauf man denn da so guckt. Und Markus Weinzel, finde ich, sagt auch sehr, sehr gute Sachen. André Hahn ist mit einer der Protagonisten. Also da kommt man schon als Fan auf seine Kosten und den anderen Vogel da, der im Studio sitzt, den kann man ja skippen.
Weil du gerade unsere Yvonne erwähnt hast, habt ihr bitte das Messi-Tor von Mölders gesehen?
Völlig. Wahnsinn. Er hat den, was war denn das? Der 2:1.
2:1
Sonnenhof Groß-Asbach.
Treffer gegen den MSV Duisburg. Und wer die Familie Mölders kennt, der weiß, was das bedeutet.
Das ist hart.
Denn Sascha und Yvonne haben sich beim MSV Duisburg in seiner Zeit, als er dort für die zweite Mannschaft wirbelte, kennengelernt. Sie war da Jugendtrainerin.
Große Fans sind sie.
Sie ist großer Fan. Mhm. Er ist halt der jetzt das 2:1 gegen die Zebras geschossen hat.
Er war auch das Frisurenmodel damals beim MSV, gell? Das war als die gesagt haben, wir machen jetzt diese Zebra-Sache nochmal richtig geil, dann war, glaube ich, er derjenige, der das Zebra auf dem Kopf haben musste.
Ja, genau so.
Ja, auf jeden Fall hat er ein tolles Tor gemacht.
Das müsst ihr euch anschauen, das Tor, wenn es irgendwie geht, dieses 2:1, es war Wahnsinn, wie dieser 36-jährige Mittelstürmer da diese Drittliga-Kollegen auseinandernimmt. Wahnsinn.
Ich kann euch sagen, wo das Tor ist, und zwar, wenn ihr bei Instagram auf Magenta Sport geht, da ist es drin im Feed, da kann man es anschauen.
Jetzt haben wir so ziemlich für alle Konkurrenzcenter Werbung gemacht, das ist ja Wahnsinn.
Das können wir uns leisten. Also ich meine, wir sind jetzt Feuer und Flamme, Tom und ich haben jetzt eine Feuer und Flamme Bauchbinde gehabt. Das kommt noch nicht an einen Podcast mit Eva Weber ran, das weiß ich, aber wir sind auf einem guten Weg.
ja, insgesamt sind wir alle auf einem echt
super. Ist der FC Augsburg der große Gewinner dieses Bundesliga-Wochenendes, weil Stuttgart trotz guter Leistung doch nicht unentschieden gespielt hat in Dortmund. Bochum verloren, Fürth verloren und wen haben wir noch?
Bielefeld hat unentschieden gespielt,
okay. Aber, und die Hertha hat verloren.
Aber es hat nicht immer so ausgeschaut, Rolf. Also es war ja am Samstag so zur Halbzeit. War es mir ja ganz zweierlei, wie man so schön sagt. Ja. Und nicht wegen des Boosters, sondern eben wegen der 2:0-Führung von Arminia Bielefeld gegen Wolfsburg. Aber Wolfsburg hätte es am Ende dann sogar noch gewinnen können. Aber jetzt, so muss man schon sagen, bis auf den Sieg von Frankfurt, wo die Freiburger zum ersten Mal in der Saison nicht wirklich gut gespielt haben, zu Hause 2:0 verloren haben, ist es schon unser Spieltag.
Jetzt ist es aber schon ganz schön eng geworden wieder hinten. Also wir mit 12, dann kommen 13, 15, 15, 17. Also es ist nicht mehr viel auseinander, schon noch ein bisschen, aber das waren wichtige 3 Punkte jetzt.
Es waren
das
vor allem
nicht eingeplant.
Es waren nicht eingeplante 3 Punkte und insofern umso wichtigere.
Ja. Jetzt haben wir Stuttgart überholt.
Ist wichtig.
Ich sag's euch.
Aber es ist halt, also wie du ja immer sagst, du guckst am 33. Spieltag auf die Tabelle und bist plötzlich mittendrin in der Saison. Am 12. Spieltag hat die Tabelle natürlich die Aussagekraft, die sie hat. Nämlich, der FC Augsburg steht auf Platz 15 und hat noch viel Arbeit vor sich.
Ja, wir holen pro Spieltag exakt einen Punkt im Schnitt aktuell. Ja. Hat aber schon viel schlechter ausgesehen. Und dann natürlich muss man schon auch sagen, die Vierter sind vermöbelt worden von Gladbach diesen Spieltag. Ja. Also da denkt man sich dann schon immer, du freust dich ohne Ende, dass du aufsteigst. Und dann kommt eine Saison, wo du eigentlich am 12. Spieltag schon sowas von keinem Bock mehr hast. Du hast keine konkurrenzfähige Mannschaft.
Ja, du hast einen
Punkt geholt, 33 Gegentore in 12 Spielen.
Ja, das war's doch schon, oder?
Ja, mein Gott, das hat man bei Mainz irgendwie auch gedacht. Ich glaube, dass Fürth nicht die Qualität hat, um das noch zu schaffen. Aber ich habe ein bisschen Sorgen, denn Fürth hat ja jetzt nach 1,5 Saisons in der Bundesliga noch keinen einzigen Heimsieg schaffen können. Und wir müssen halt auch noch nach Fürth. Und das wäre so ähnlich wie letztes Jahr auf Schalke, die Älteren werden sich noch dran erinnern. Ich hoffe, es geht anders aus, denn ich glaube, dass unsere Spieler, gerade die jungen Spieler, die da jetzt irgendwie die Achsen gebildet haben, Pedersen, Iago, Meier, Dorschi, dass die vielleicht echt jetzt so richtig eine breite Brust haben und das mitnehmen können in die nächsten Spiele.
Ich hoffe es sehr.
Ja. Und so wie Berlin gegen Berlin gespielt hat, ist da schon auch was zu holen.
Also irgendwann muss natürlich schon mal der Knopf aufgehen, dass in den Köpfen die Sachen freier werden und dass du jetzt wirklich im Glauben an die eigene Stärke Spiele bestreitest. Das, was wir seit Monaten anmahnen, fordern, hoffen, so, das wäre jetzt schon nach so einem Spiel angesagt, das auf den Platz zu kriegen, Woche für Woche. Einfach raufgehen und sagen, wir können jeden schlagen und mit diesem Glauben in Spiele gehen und sie bestreiten und gewinnen wollen. So, und dann hat diese Mannschaft ja das Potenzial, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Das wird schon, also jetzt, wenn wir die letzten Spiele anschauen, das 4:1 gegen Stuttgart, dann in Wolfsburg zwar verloren, aber das war jetzt auch kein schlechtes Spiel. Und dann machst du das gegen die Bayern auch super.
Schon also, mal in die richtige Richtung und es hat jetzt, glaube ich, schon eine Initialzündung gebraucht, die eben die Dinge ein bisschen leichter macht, auch was so Tabellenstand angeht. okay. Wäre jetzt halt wichtig, dass es weitergeht. Aber es wird natürlich auch nicht einfacher, weil wir müssen, glaube ich, schon noch eine Sache ansprechen, die uns halt alle betreffen wird, nämlich die Fans werden fehlen im Stadion in den kommenden Wochen. Sachsen hat zugemacht, glaube ich, ne?
Die haben gestern noch bei Dresden haben sie noch gestern die Hütte einigermaßen voll gehabt, fahren jetzt runter auf null und während dann vielleicht Bayern gegen Dortmund vor ausverkauftem Haus spielen kann in NRW, spielt Red Bull Leipzig dann vor leeren Rängen. Das ist schon schwierig. Bei uns ist es ja dann natürlich so, Großveranstaltungen über 1000, maximal 25%.
7,6 wären das ungefähr.
Da liegen wir dann bei 7600 Zuschauern. Wäre immer noch besser als nix. Ich persönlich glaube, wir haben in Augsburg hatten gestern einen Inzidenten von 478. Ich glaube nicht daran, dass wir nochmal ein Heimspiel vor Zuschauern sehen in dieser Saison, in dieser Vorrunde. Lass mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren. Und ja, wenn wir da dann tatsächlich drüber reden, ich kann da nicht viel dazu sagen, weil sich mein Hass tatsächlich, Hass ist zu viel gesagt, aber mein Unmut tatsächlich auf die Leute kapriziert, die halt einfach partout nicht zum Impfen gehen. Aber hat jeder seine eigene Meinung. Es gibt Länder wie Italien, Portugal, Spanien, die gezeigt haben, dass es anders auch funktioniert. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss man erstmal das Leid gesehen haben, das die Italiener erlebt haben, das die Spanier auch, erlebt haben. Aber ich kann wirklich nur allen Menschen Glück wünschen, die nicht geimpft sind, dass sie die nächsten Monate überleben, dass sie es nicht erwischt und sie haben vielleicht immer noch die Möglichkeit, da umzudenken. Es wäre nicht ganz unwichtig.
Ich habe ein paar Sachen da auf dem Zettel stehen. Die Fans hast du gerade angesprochen. Ja. Jetzt dürfen dann wahrscheinlich, wenn 7600 Tickets verkauft werden, aber mit 2G+. Das heißt, du musst dich dann auch noch um einen aktuellen Schnelltest kümmern, der offiziell abgenommen ist, sage ich immer. Was meint ihr? Wird das Stadion dann einigermaßen gut gefüllt sein?
Ja, die 7600 schaffst du, glaube ich, schon. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der FCA da eine Möglichkeit vielleicht schafft, das vor Ort zu machen.
Ja, das glaube ich
aber
auch
nicht.
Na doch.
Aber also die 7600 schaffst du schon, wenn es soweit kommt. Die Frage ist nur, ob man das halt dann eigentlich auch will.
Das ist richtig. Dann hast du unter der Woche noch Leipzig.
Boah, ja, andererseits ist es schon
schwierig.
Wie wir es ja schon jetzt auch letzte Woche, glaube ich, jeder, der im Stadion war, mit sich ausmachen musste, ist einfach die Frage, wie schaust du auf diese ganze Situation? Und natürlich, es macht das Leid anderer nicht besser, wenn ich auch noch mitleide. Also das ändert natürlich nichts. So, ich versuche mich in meinem Umfeld und in meinem Leben so zu verhalten, dass es für alle anderen in Ordnung ist und dass es dem Solidargedanken dient und habe mich selbstverständlich impfen lassen. Und meine Boosterimpfung ist am 17.12. übrigens. Freue mich sehr drauf.
Sehr gut.
Und klar, ist auch ein normales Leben, insbesondere bei so Outdoor-Aktivitäten, finde ich schon auch wichtig. Also ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit, in der es wieder mal trist wird, auch für einige Menschen, die sich vielleicht auf sowas wie Weihnachtsmärkte gefreut haben oder so, da bin ich jetzt auch nicht der jetzt da ganz vorne mitrennt, aber das alles, was so draußen stattfindet, ist halt nun mal ein bisschen weniger risikoreich als jetzt eine Weihnachtsfeier mit 500 Leuten.
Richtig.
Und insofern kann man nur jedem zurufen, wenn ihr Bock auf Fußball habt und auch auf die Heimspiele des FC Augsburg, die Mannschaft braucht Fans, definitiv. Und einen kostenlosen Schnelltest sich zu organisieren, sollte für alle möglich sein.
Ja.
Die Karten sind erschwinglich. Also ich würde weiterhin sagen, hey, weiterhin mitmachen, aber klar ist das Gefühl einfach ein total beschissenes gerade und man darf trotzdem nicht vergessen, welchen unglaublichen Job die Menschen jetzt in allen Kliniken in diesem Land leisten.
Und 14 Stunden am Tag arbeiten müssen und dann aber irgendwie 85% der Corona-Patienten halt ungeimpft vorzufinden, da fehlt dir wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen die Motivation,
könnte ich mir vorstellen. Möglicherweise hast du dann zu Recht auch
keine Dauer. Du hast gesagt, Tom, die Mannschaft braucht die Unterstützung. Wer weiß eigentlich, warum die Ultras diesmal nicht im Stadion waren? Was gibt es diesmal für Probleme?
Also die offizielle Stellungnahme, ich verkürze und hoffe, dass ich es richtig wiedergebe, war, es ist kein normales Stadionerlebnis möglich. Mhm. Also mit 2G ist kein normales Stadionerlebnis möglich. Können nicht aus Gründen. Andere wollen dann nicht aus Gründen, weil sie sagen, dass wenn halt das nicht so in der Gruppe komplett funktioniert und sich alle wohlfühlen und alle gut drauf sind und einfach alle im freien Glauben dahin gehen, zu sagen, hey, das ist ein gefahrloses Ereignis und wir machen jetzt da einfach mal richtig Dampf und Radau, dann ist das, wird das nicht gemeinsam gemacht.
Hand aufs Herz, wie sehr haben sie euch gefehlt?
Im Block hast du es extrem gemerkt und Jan hat es schon gefehlt. Man also mir hat es wirklich gefehlt, weil das einfach eine andere Stimmung ist, eine andere Atmosphäre und bin schon auch jemand, wenn ich dann im Block stehe, dann hätte ich schon gerne 90 Minuten lang das gesungen wird. Das habe ich schon vermisst und hoffe, dass sich das bald wieder ändert, aber das werden wir wahrscheinlich.
Ich mag es auch, wenn Saison, sie da sind, aber ich stelle halt fest, einmal mehr, und ich lasse es auch dieses Mal nicht aus, wenn das Thema angeschnitten wird zurzeit, dann hat es immer nur mit Diskussionen, mit Querelen und mit Ärger zu tun. Es ist echt anstrengend, finde ich. Also mir haben sie nicht so sehr gefehlt. Liegt vielleicht an der guten Stimmung, die dann eben von der Mannschaft auf die Fans übergesprungen ist. Das hat ja auch Markus Weinze gesagt, aber ich fände es halt schon echt wichtig, irgendwie, dass alle an einem Strang ziehen und der Mannschaft helfen. Das sollte eigentlich das Ziel aller FCA-Fans sein.
Und die in der Mitte standen auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne, haben ja trotzdem angetrieben.
Finde ich nämlich auch. Also ich finde, da kam schon was.
Akustisch war es vielleicht nicht so wie sonst.
Also es kam wirklich in den Blöcken. Also ich meine, der M-Block und der O-Block sind nicht so wahnsinnig weit auseinander und normalerweise schwappt es da, insbesondere bei solchen Spielen, sehr schnell rüber. Mhm. Das war einfach nicht vorhanden. Und da war es dann so, dass aus dem O-Block angestimmt wurde und dann hat der M-Block und dann hat man sich irgendwie auf ein Lied geeinigt und das hat man dann so zweimal durchgesungen und dann war es aber auch relativ schnell wieder rum. Also ein Derby, ein galliges Derby, das eigentlich auch die Atmosphäre hergegeben hätte, war es jetzt in der Form natürlich nicht. Aber nochmal, ich finde, es muss auch gar nicht sein im Moment, weil ist halt eine komische Situation und offensichtlich auch für die aktive Fanszene eine Situation, in der sie nicht hundertprozentig gemeinsam den Weg finden. Auch da, finde ich, muss man das hinnehmen. Gott sei Dank hat es jetzt der Mannschaft an dem Punkt offensichtlich jetzt nicht so geschadet und es hat ja trotzdem funktioniert, aber für die Stimmung im Stadion ist es natürlich extrem wichtig, dass ein Stadionerlebnis zurückkehrt, das für alle gangbar ist und bei dem sich alle wohlfühlen, und es funktioniert nur mit einer deutlich höheren Impfquote und deutlich niedrigeren Infektionszahlen. Und es, mir fehlt das Verständnis dafür, dass man den solidarischen Weg nicht mitgeht, aber das ist jetzt auch, bin ich der Nächste, der das sagt.
Eine Sache habe ich noch auf dem Zettel stehen, ich glaube, da können wir auch mal diskutieren drüber. Danny da Costa soll ein Kandidat sein.
Was du dir immer aufschreibst.
Da haben mir Leute haben mir geschrieben, da würde sie unsere Meinung dazu interessieren. Ich fand den ja bei Frankfurt richtig geil.
Ja, der war bei Frankfurt ziemlich geil, der ist nach Mainz ausgeliehen worden in der letzten Rückrunde, hat da auch, zusammen mit Dominic Kor übrigens, hat da auch einigermaßen gespielt. Ist mittlerweile aber halt total aus dem Fokus gerutscht.
Ja, warum eigentlich?
Weiß ich auch nicht. Er war ja Nationalspielerskandidat.
Ja.
Auf der Rechtsverteidigerposition hätten wir natürlich schon irgendwie immer jemanden brauchen können, aber es gibt mit Sicherheit Gründe, warum der bei Mainz nicht weitergenommen wurde, warum er bei Frankfurt nicht mehr gespielt hat. Da fehlt mir tatsächlich der Einblick. Also wenn in der Form, in der du dich an ihn zurückerinnerst, wäre er mit Sicherheit eine Hilfe für uns. Ist auch, glaube ich, ein guter Typ. Kommt aus der Jugendarbeit von Bayer Leverkusen ursprünglich. Mhm. Hat auch die Jugendnationalmannschaften alle durchlaufen. Aber es gibt wahrscheinlich irgendeinen Grund, den ich nicht kenne. Und
naja, also der Grund... Also bei Frankfurt ein Überangebot offensichtlich an Rechtsverteidigern, insofern Laie nach Mainz. Mhm. So, bei Mainz richtig gut performt und dann ging es halt um Ablösesummen. So, dann ging es darum, wie viel Geld zahlt Mainz für Danny da Costa.
Mainz wollte ihn, glaube ich, behalten. Ne?
Mainz wollte ihn gerne haben und Frankfurt hat aber gesagt, so, das wäre das Sümmchen.
Tja.
Und dann hat Mainz sich halt noch umgeguckt und hat auf dem Spielermarkt Lösungen gefunden, die ihnen aus finanziellen Gründen besser getaugt haben. Insofern ist dann Danny da Costa bei Frankfurt geblieben. Mhm. Wollte sich da durchsetzen, hat jetzt in der Hinrunde nicht so wahnsinnig
gut. Und da spielt jetzt Chandler.
Funktioniert schon wieder.
Schon der ist ja uralt, der hat schon bei Nürnberg in den Relegationsspielen, glaube ich, schon gegen uns gespielt.
Ich kenne den eigentlich aus Nürnberg.
Ja. Mit den vier Intercom.
Timothy Chandler.
Ja, genau. Patrizier. Reflektor. Ja. Aber egal, also Fakt ist auf jeden Fall, er hat sich nicht durchgesetzt. Fakt ist aber auch, der Vertrag läuft aus in Frankfurt Ende der Saison. Das heißt, man kann sich mit dem schon beschäftigen, wenn man ausleiht oder wenn man vielleicht dann noch ein paar Euro für ihn bezahlt. bezahlt, aber da, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Wie gesagt, in der Form, in der er sich damals befunden hat, mit Sicherheit gut. Und er hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Mainz die Klasse gehalten hat in der
letzten Saison. Also eine Personalie, die ich tatsächlich hochinteressant finde. Zum einen, weil er die Liga einfach super gut kennt. Er ist ein richtig erfahrener Spieler.
Richtig.
International erfahren, mit Frankfurt begeisternde Euroleague-Auftritte hingelegt. Richtig guter Typ. Charakterlich, glaube ich, wirklich über alle Zweifel haben. Und noch dazu einer, der dieser Mannschaft so rein in der Mentalität auch gut tut. Also wenn du ihn kriegen kannst und wenn es da in irgendeiner Form Möglichkeiten gibt, ihn zu uns zu lotsen, den Telefonhörer würde ich abnehmen als Verantwortlicher.
Habt ihr eigentlich keine anderen Aufgaben außer dieses Feuer und Flamme Podcast? Wie lange reden wir? Eine Stunde, zwei Stunden?
Schon so viel eigentlich.
Oder hast du noch was auf dem Zettel?
Verabschiedung habe ich jetzt auf dem Zettel.
Sehr gut.
Weil jetzt kommt gleich noch ein neuer Podcast hier von Hitradio RT1.
Ehrlich? Das stimmt nicht.
Ja. Ja, ich habe ja jetzt einen Podcast mit Olaf Scholz.
Warum bin ich da nicht dabei? Nicht. Ja,
also, wir danken für euer Interesse und verabschieden uns mit einem tollen Ergebnis.
Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.